Sie alle begrüßen zu dürfen, dass Sie da sind und dass Sie Interesse zeigen, Sie stärken zu lassen. Sie stärken zu lassen durch Gottes Wort für den Alltag und für das, was auf uns zukommt. Wir wollen unsere Versammlung im Namen Jesu beginnen und singen gemeinsam Lied 563.
Liebe Geschwister, noch schnell ein Rückblick auf gestern Abend. Eine Kleinigkeit hat mich sehr gefreut, dass der teure Bruder auch keine Predigt geschrieben hatte und dann die Predigt abgelesen hat, sondern hat auch noch so ein, zwei Blätter vor sich gehabt, mit ein paar Stichworten drauf. So weiß ich heute Abend auch nicht, was ich sagen soll. Das heißt, wie ich es formulieren soll. Und was ich der Reihe nach zu sagen habe. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass ich je länger je mehr fast in der Rede staune und manchmal und nicht selten erschrecke, währenddem ich rede, was ich zu sagen habe. Dann verstehen wir, oder ist ganz sicher, den Apostel Paulus, wenn er bezeugt, dass er die Herrlichkeit Gottes durch den Geist und das Wort Gottes nur mit großer Furcht und vielem Zittern zu verkündigen, zu bezeugen wagt. Thema: Alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen unter den Himmel hat seine Zeit. Sehr einfach, das bekannte Lied. Alles Ding hat seine Zeit. Und Gottes Lied in Ewigkeit. Wie üblich singen wir so zwei Zeilen, na ja, schönes, frommes Lied. Aber heute Abend möchten wir einen Begriff und eine Ahnung davon bekommen, was in solchen Worten liegt, durch den Geist Gottes verborgen worden ist, um es denen zu offenbaren, die unseren Herrn Jesus Christus und den Vater lieben. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das ist der Beleg für das, was ich eben gesagt habe, hat Gott denen für die bereitet und denen geoffenbart, die ihn lieben. Durch den Geist, der uns gegeben ist. Dieser Geist Gottes, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen Gottes, die Tiefen der Gottheit. Was Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat vor Engeln und Menschen, vor allen seinen Geschöpfen, hat er in Reserve gehalten, zurückgestellt, um es erst uns zu offenbaren. Uns, das heißt, zuerst durch unseren Klassenlehrer, Apostel Paulus. Von den etwa 30 Geheimnissen Gottes im Neuen Testament, nein, es sind 27, sind 20 Geheimnisse Gottes und Jesu Christi und des Evangeliums dem Apostel Paulus anvertraut. Und nun, die Worte finden wir in Prediger 3, also Altes Testament. Prediger 3. Wir lesen zuerst die 8 Verse von 1 bis 8. Alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen unter den Himmeln hat eine Zeit. Und jetzt kommen 14 Doppelbegriffe oder 28 Einzelbegriffe nacheinander. Wir lesen. Erstens, geboren werden hat seine Zeit. Und sterben hat seine Zeit. Der erste Doppelbegriff, geboren werden und sterben, Gegensatz, hat seine Zeit. Zweitens, pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. So. Und heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Ich bin versucht, eine kleine Bemerkung anzubringen. Da ist unser Altes Testament nicht ganz so fromm wie wir. Ich hoffe, ihr versteht mich ein wenig. Oder wenn Jesus sagt, kommt es dann auch her? Wir haben euch Klagelieder vorgesungen und ihr habt nicht geweint, nicht Kinder, die da spielen. Ne? Wir haben euch Musik geflötet und ihr habt nicht getanzt. Was hat dann der ältere Sohn gehört, was vorging im Hause seines Vaters, als er vom Felde zurückkam und sein jüngerer Bruder nach Hause gekommen ist? Da hörte er Sinfonia und Reidentanz. Der Vater hat dem Gesinde geboten, so, aber jetzt, Kinder, also jetzt wollen wir anfangen, uns zu freuen und fröhlich zu sein. Haben die das sich zweimal sagen lassen? Ja, wir Fromme wären da etwas, wie soll ich sagen, gehemmt, nicht? Ihr Lieben. Ihr Lieben, was steht da? Gegenüber Tanzen, Klagen, ja, bitte. Wir haben euch Klagelieder gesungen, da nimmt Jesus direkt Bezug auf das Wort. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Wir haben euch gepfiffen, Musik gemacht und ihr habt nicht getanzt. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit, ja sowas Einfaches. Und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit. Und vom Umarmen sich fernhalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Und verlieren hat seine Zeit. Ich hätte geschrieben, suchen hat seine Zeit und finden hat seine Zeit. Ne? Das gehört doch zusammen. Ja, liebe Geschwister, eben gerade, weil das in der Schrift zusammengehört, als eines. Denn wer sucht, der, ist schon klar. Aber wenn ich etwas gefunden habe, könnte ich es wieder verlieren. Wenn ich etwas verloren habe, dann gehe ich auf die Suche, es zu finden. Ja, liebe Geschwister, was da drin alles liegt. Ich vergleiche das immer wieder gern. Da ist ein Klavier. Ich drücke das rechte Pedal und schlage einen Ton an. Was passiert? Alle Oktaven klingen mit dem ganzen Klavier. 7 mal 7 Tasten. Ein ganzes Halbjahr von Tasten. Also, wenn ich eines dieser Begriffe, herausgreife, nehmen wir jetzt mal gerade das erste, geboren werden. Dann das hebräische Wort und das griechische Wort noch kennen darf. Dann klingen gleichzeitig in der ganzen Bibel noch und noch Akkorde, nicht nur 7 mal 7 an. Ne? Oder hier ein eben treffendes, auffallendes Stichwort. Töten hat seine Zeit. Interessant, werden wir sehen, was da drin liegt. Pflanzen hat seine Zeit. Pflanzen, eine Pflanze. Wer hat zuerst gepflanzt? Wann, wo, für wen? Und Jehova Gott pflanzte einen Garten eben. Weiter die Reihenfolge. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und fortwerfen hat seine Zeit. Warum lächle ich jetzt? Wir mit unserer großen Familie, 7 Kinder, und meistens war unsere prächtige, mustergültige Schwiegermutter noch dabei, also 10 Seelen, ja, 5 große Zimmer und 2 Keller und noch eine Werkstatt und dann noch 2 Dachräume und so weiter, und mussten wir umziehen. Könnt ihr euch denken, da gab es allerhand. Der Bruder Muhl, der war darauf bedacht, ist das hier so schön, möglichst viel von dem unheimlichen Zeug da fortzuwerfen, praktisch in die Verbrennungsanstalt zu schmuggeln, ohne dass meine liebe Frau was gemerkt hat. Ne? Denn meine liebe Frau wollte alles aufbewahren. Ne? So. Bei dir ist das ist ihre Zeitbemühung. Und ich weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Also, aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Wir merken vorerst, das sind ja ganz praktische Dinge alle. Unheimlich praktisch, gewaltig. Aber was geistlicherweise noch da drin verborgen ist, an Gottes Werken. Zerreißen hat seine Zeit und nähen hat seine Zeit. Also im Zerreißen bin ich auch tüchtig. Wenn meine Frau, ist meine liebe Frau da? Was? Ist da? Ah ja. Ja, also. Ich sitze an meinem Studienpult und sie in der anderen Ecke im Wohnzimmer und liest etwas oder etwas. Und dann, wenn wieder so eine Schrift oder irgendwas da ist, dann muss ich ganz langsam zerreißen, dass meine Frau nicht hört. Mindestens müsste ich das schön flach irgendwo hinlegen. Nicht? Und zerreißen hat seine Zeit. Und nähen hat seine Zeit. Also da bin ich dann sehr froh, dass es Frauen gibt. Ich und nähen ist bei mir genauso null wie Haushalt und Kochen. Das ist bei mir null oder unter null. Zuerst, wie gesagt, ganz praktische Dinge. Nähen hat sogar seine Zeit. Dann Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Und das leuchtet uns jetzt sehr ein. Aber, das leuchtet uns ein. Dann das große Aber. Aber wie stimmt das bei uns? Salomo darf bezeugen, die Lippen küsst. Das ist interessant, was jetzt kommt. Wer richtige Antwort gibt zu seiner Zeit. Das ist also keine seelische Angelegenheit. Das ist ein Gott verherrlichendes Küssen. Die Lippen küsst, wer richtige Antwort gibt. Haben wir von unserem Herrn auch schon mal eine richtige Antwort bekommen, eine Antwort, die uns vollständig befriedigt hat? Ich hoffe, wir können alle sagen, ja, nein, lieber Bruder Mohl, nicht nur eine. Hinterher dürfen wir dann feststellen, dann waren wir geküsst durch den Mund unseres Herrn Jesus Christus und unseres himmlischen Vaters. Wunderbar. Deshalb verstehen wir das erste Wort jetzt ein wenig. Erster Vers im Hohen Lied, im Lied der Lieder von Salomo. Er, mein Geliebter, küsst mich mit den Küssen seines Mundes. Das heißt, ich will von niemand anderem mehr eine Antwort haben, sondern nur noch von meinem Herrn. Nur noch von meinem Herrn. Ob er dann einen Menschen benutzt, oder die Schrift, eine Predigt oder irgendetwas. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Wunderbar. Wieder so eine Kleinigkeit. So Kleinodien in unserer Bibel, von denen es wimmelt. Wo ist übrigens gegenwärtig die gewaltige Edelsteinausstellung? Also im süddeutschen Raum. Don Ewell. Dann auch Eichingen. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Also, Juwelen. Kleinigkeiten, Juwelen. Beispiel. Salomo sagt, selbst ein Tor, wenn er schweigt, wird für weise gehalten. Das habe ich einmal in einem kleinen Familienkreis, da waren zwei junge Burschen dabei, auch ausgesprochen dieses Wort Salomo. Selbst ein Tor, wenn er schweigt, wird für weise gehalten. Da hörte ich gerade, wie einer zum anderen zuflüstert, du, dann schweigen wir weiter. Also, schweigen und reden. Jetzt kommt gewaltig. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Höhepunkt, Punkt 27 und 28 oder 14. Doppelpunkt oder Doppelbegriff. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Zum Glück ist das das letzte Wort und da kommt nichts mehr. Frieden. Das ist das letzte in der Welt- und Heilsgeschichte Gottes. So. 28 Punkte. Warum? Ich drehe hier das Blatt um. Einige kurze Belehrungen über biblische Zeitbegriffe. Zuerst im Hebräischen. Und da gibt es ein Wort, welches als allgemeiner Zeitbegriff vor uns steht. Das hebräische Wort, kurz und bündig, zwei Buchstaben, einfach Eid. Zeit bildet im Alten Testament den allgemeinen Zeitbegriff. Und dieser allgemeine Zeitbegriff wird unterteilt durch einen zweiten Zeitbegriff namens hebräisch Moadim. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben, sondern weiterfahren. Und derzeit der Griff Moadim, Mehrzahl, wird unterteilt in einen dritten Zeitbegriff im Hebräischen, Zeman. Z-M-N, also die deutsche Ausdrucksweise. Der erste Zeitbegriff wird in der Hauptsache beherrscht durch das, was Gott am Himmel durch die Sonne darstellt. Und wir werden sehen, der zweite Zeitbegriff, also Ed, der zweite Zeitbegriff, ganz klar und wunderbar, durch den Mond, also durch die Zeiten, einerseits erster Zeitbegriff, den Gott durch den Gang der Sonne festlegt. Aufgänge, Untergänge der Sonne, Rückstand, Abwesenheit der Sonne. Und der zweite, zeitliche Unterteilung des ersten, durch den Mondlauf. Moadim genannt. Und dieser zweite Zeitbegriff wird noch unterteilt durch den Begriff Zeman. Da sind bei den Mondumläufen nur gerade bestimmte Zeiteinheiten, Zeitpunkte. Neumond oder Vollmond. Die Mondphasen. Na bitte. Ich wäre nicht erstaunt, wenn einige jetzt denken würden, ja halt, wo landen wir da jetzt noch heute Abend? Ist da ein astrologischer Geheimsitzung oder das etwas? Sehr einfach. Da ist, wir haben ja, na, ich lese nochmal Vers 1, alles hat eine bestimmte Zeit und jedes Vornehmen unter den Himmeln hat seine bestimmte Zeit. Ja, was heißt das unter den Himmeln? Was gibt es denn da am Himmel? Gibt es da eine Sonne, einen Mond und gibt es da Sterne? Sie seien zu Tagen, Jahren und zur Bestimmung der Zeiten, wer sie, Sonne, Mond und Sterne. Kurz gefasst, der Gang der Gestirne am Himmel bildet den Originalchronometer unseres Gottes, nachdem sich alle Chronometer, auch die besten Schweizer Chronometer, zu richten haben. Nichts zu machen. Wiederhole für viele, schadet nicht. Ein prächtiger, wirklich gottesfürchtiger Astronom in Zürich hat einen Vortrag gehalten und ließ dann am Ende noch, nachdem er geschlossen hatte, durch den Saal mit den vielen Zuschauern und Zuhörern die Melodie rauschen: Die Himmel rühmen des ewigen Ehre. Wunderbar ergreifend. Und jedes Vornehmen unter den Himmeln, Mehrzahl im Hebräischen, hat seine bestimmte Zeit, die durch Sonne, Mond und Lauf der Planeten und Gestirne von Gott bestimmt sind. Eine Schwester kommt auf mich zu, Karfreitag. Bruder Muhl, eben sagt mir eine Schwester im Glauben, weißt du auch, dass immer am Karfreitag der Vollmond am Himmel steht? Natürlich, die Schwester, sie ist etwas verblüfft, nicht? Und kommt zu mir und sagt, was, Bruder Muhl, was ist das? Dann sage ich, ja, das ist biblische Ordnung. Ganz genau biblische Ordnung. Wir schlagen auf, ja, zuerst jetzt, biblische Ordnung habe ich gesagt, Psalm 81. Wort Gottes bringt uns meistens in Verlegenheit, weil wir es nicht verstehen. Oder meinen, Widersprüche gar noch sehen zu müssen. Nein, wir glauben allem, was geschrieben steht, ganz genau, von A bis Z, Alpha bis Omega, Aleph bis Tav. Also Psalm 81, haben wir gesagt. Und lesen die beiden Verse 3 und 4 nach der Elberfelder, Luther wahrscheinlich 4 und 5. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakob. Was lesen wir hier? Vollmond, Neumond. Wir sind in die Posaune gestoßen. Karfreitag, immer Vollmond. So. Das Wort Moadim ist für uns deshalb so wichtig, weil das dort vorkommt, eine der sieben Zweckbestimmungen von Sonne, Mond und Sternen heißt, und sie seien zu Moadim. Und dann, wo Gott zu Mose sagt, Mose, das sind meine Feste, meine Festzeiten, die Israel, mein Volk, einhalten soll, beachten soll. Das sind meine Moadim. Aha. Alle Festzeiten Gottes, dem Volke Israel anvertraut, übergeben mit allen genauen zeitlichen Bestimmungen, richten sich nun genau nach dem Originalchronometer, den Gott geschaffen hat, genau nach Stellung von Sonne, Mond und Sternen. Zweites Wort, Psalm 104. Funkspsalm. Vers 19. Er hat den Mond gemacht für die Moadim. Ja, stimmt's also, wenn ich gesagt habe, der Zeitbegriff Moadim bedeutet Zeitordnungen Gottes, die er durch den Lauf des Mondes bestimmt hat. Er hat den Mond gemacht, speziell für die Moadim, für die Festzeiten Gottes. Und der wunderbare Festzeitenplan unseres Gottes, des Gottes Israels, ist schon als Festzeitenprogramm Gottes in Israel wunderbar, bildet aber gleichzeitig das Gesamtprogramm zeitlich für den Ablauf des ganzen Heils- und Weltenplan oder die Welt- und Heilsgeschichte der ganzen Schöpfung. Die Festordnungen Gottes. Das sind meine Feste. Das sind meine Moadim. Er hat den Mond gemacht für die Moadim, diese Unterteilungen nach Stellung des Mondes. Sofort, die Sonne weiß ihren Untergang. Weiß die Sonne am Himmel etwas um ihren Untergang? Antwort, die weiß gar nichts. Aber fröhlich, wie früher das Schlagwort der Turner war, frisch, fromm, fröhlich, frei, singen wir immer wieder. Was? Wie heißt meine Sonne? Die heißt Jesus Christus. Ja, da gibt es mindestens 20 Lieder. Ja, und was hat die Schrift? Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet immer sei es auf dem Berg der Verklärung oder in seiner Herrlichkeitsstellung Offenbarung 1, wie die Sonne in ihrer Kraft. Die Sonne allein ist das Gotteszeichen für den Beherrscher des Lichtes. Stimmt das auch auf Christus? Und der Mond und die Sterne sind Zeichen für die Beherrscher der Finsternis. Wir haben jetzt zwei Stellen gelesen in Bezug auf Mondordnungen und Sonnenordnungen. Psalm 104, Vers 19 und Psalm 81, Vers 3 und 4. Nach Kenntnisnahme dieser drei alttestamentlichen Zeitbegriffe dürfen wir jetzt die Zeugnisse in Prediger 3 eines nach dem anderen näher ansehen. Geboren werden hat seine Zeit. Und sterben hat seine Zeit. Hier handelt es sich um zwei Gegensätze. Geboren werden. Das haben wir gelesen. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Sind wir in Verlegenheit. Hat der Gang des Mondes etwas mit Geborenwerden, Zeugung, Schwangerschaft, bei den Tieren Trächtigkeitszeichen etwas zu tun? Liebe Geschwister, kann gar nicht anders sein. Nach dem Zeugnis der Schrift. Wie steht es denn mit der Monatsregel der Frau? Warum können diese Monatsregeln genau zum Voraus genau berechnet werden? Weil der Zeiger am Originalchronometer Gottes das bestimmt. Der Mondumlauf. Wir wissen von Kind auf, erstes Viertel Vollmond, letztes Viertel Neumond und so weiter. Und dass in dieser Zeit eines Mondumlaufes, das ist natürlich bei jeder Frau wieder anders, aber die Zeit eines Mondumlaufes stimmt. Dass ein Viertel, ein Mondviertel in Bezug auf Empfangsfähigkeit der Frau heißt, keine Empfangsmöglichkeit. Ein Mondviertel. Liebe Geschwister, kann nichts dafür. Das wird auf einmal etwas unheimlich. Ne? Etwas unheimlich. Der Geist, der uns gegeben ist, erforscht wie viele Dinge. Und Jesus empfiehlt uns, wie vielem zu glauben, was geschrieben steht. Ihr Toren und trägen Herzen, warum? Weil er nicht einfach allem glaubt, was geschrieben steht. Und dann auf einmal bekommen wir, aber nur durch unser Gotteswort und den Geist, der uns geschenkt ist und die Gnade Gottes, in Bezug auf die unheimlichen Behauptungen von Astrologen und von Weißwasserologen und Ahnen und so weiter, bekommen wir auf allen Ebenen, in jeder Beziehung, in allen Gebieten eine kristallklare göttliche Orientierung, wenn wir allem glauben. Ich darf gerade hier schnell erwähnen, ich hatte das Thema und auch die Sterne, also nur mal Sonne, Mond und Sterne, etwa einige Abende in Zürich vor vielen Jahren. Am Schluss eines meiner Abende, meiner Zeugnis steht, kommt ein Mann auf mich zu und stellt sich vor, ich bin Astrologe. Ich bin Astrologe. Herr Muhl, was ich heute Abend hörte, hat mir die Augen geöffnet. Jetzt weiß ich Bescheid. Dass etwas an der Sache ist, weiß jedes Kind. Aber wie die göttlichen Ordnungen sind und stehen, das hat Gott in Reserve gehalten, die Dinge uns zu offenbaren. Ja. Beispiel 1. Mose 17, 21. 1. Mose 17, 21. Aber meinen Bund werde ich mit Isaac errichten, den Sarah dir gebären wird, um diesen Moat übers Jahr. Stimmt das bei dieser wunderbaren Frau namens Sarah? Wie viele Tage, wenn es normal geht, ist denn von der Zeugung bis zur Geburt so ein Menschen werdendes Kind im Mutterleib? 280 Tage. Das sind genau 10 Mondumläufe von 28 Tagen. Einer der Mondumläufe. Stimmt? Kann ich etwas dafür? Keiner von uns. Bei den Tieren ebenfalls, von der Zeugung bis zur Geburt, je nach Tier, bei etlichen schon nach 3 Monaten oder nach 5 Monaten oder zu verschiedenen Zeiten. Begattung von Fischen und allen möglichen Tieren, ne? Zum Beispiel, nur bei Vollmond, gewisse Fischsorten kommen an die Oberfläche, nur bei Vollmond, und begatten sich da. So. Kann auch nicht dafür. Ja. Hat Jesus je einmal einen Mondsüchtigen geheilt? Nein, nicht nur einen. Nicht nur einer. Wunderbare Verheißung an Josef. 5. Mose 33, 14. Mose segnet Josef unter anderem. Sein sind die Triebe der Sonne und des Mondes. Aha. Aha. Was taucht jetzt auf? Was taucht jetzt auf? Hat die Sonne Triebe, die Pflanzenwuchs befördert? Kann die Sonne uns stechen? Sonnenstich. Könnte der Mond uns auch stechen? Dass dich weder die Sonne steche des Tages noch der Mond des Nachts. Steht das geschrieben? Ja, merken wir etwas. Wie reich und wissend könnten wir sein zur Freude unseres himmlischen Vaters, der uns empfiehlt, sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz. Und ich sage immer, ein Menschenkind Gottes kann nicht genug wissen. Denn Wissen bleibt nur dort auf, wo Gott als Schöpfer abgelehnt wird. Dort kann jedes Wissen, das kann so wunderbar sein, wie es will, nur aufblähen. Wer aber im Glauben steht, im Glauben Gottes und Glauben Jesu Christi steht, schreibt Paulus, ihr seid reich gemacht in allem Wort, klar, und in allem Wissen, griechisch, in aller Gnosis, reines Wissen, reich gemacht. Der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Paulus nennt Timotheus. Also, Sarah zur Zeit übers Jahr, im Moed übers Jahr, Geburt. Geboren werden hat seine Zeit. Er hat den Mond gemacht für die Moadin, liebe Geschwister. Es ist nichts zu machen. Auskneifen können wir, wenn wir wollen oder wie wir wollen, beim Lesen der Bibel. Wenn es uns nicht passt. Wer aber dann der zu kurz gekommene und der Leidtragende ist, ja, und an dem Gott keine Freude hat, das ist dann der Betreffende. Also, das Wort Sonne stechen, Mond stechen, Psalm 121, Vers 6. Von Mondsüchtigen lesen wir in Matthäus 4, Vers 24 und Matthäus 17, Vers 15. Jetzt hören wir noch den Hiob, diesen wunderbaren Christusdarsteller, als Leidensknecht Gottes, von seinen Freunden gar nicht verstanden. Nehmen wir gerade Hiob 39. Da spricht Gott zu Hiob 39. Weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Beobachtest du das Kreisen der Hindinnen? Zählst du die Mondumläufe, die sie erfüllen? Also wer zählt sie? Unser Gott. Was zählt er? Die Mondumläufe. Wann? Von der Zeugung bis zum Geburt, und da handelt es sich ja um eine Reihe von Tieren hier. Zählst du die Monde, also nicht Monate. Monate ist für uns eine Vereinfachung um unsere Bequemlichkeit willen. Da brauchen wir nicht an den Himmel zu gucken, wann ist wieder Neumond, wann ist Vollmond. Zählst du die Monde, die sie erfüllen, und weißt du die Zeit ihres Gebärens? So. Und dann die Wehen der Tiere und so weiter, alles hier im Worte Gottes festgehalten. Also, geboren werden hat seine bestimmte Zeit. Worüber dürfen wir uns jetzt besonders freuen?
Bitte Kassette wenden.
Es ist nicht gerade Weihnacht, übermorgen nicht. Aber wurde auch einmal einer geboren, den wir sehr lieben. Genau nach dem Originalchronometer unseres Gottes. Kaum ist er geboren, kommt der Befehl des Herodes, alle Knäblein in Bethlehem umzubringen. Es braucht einen Zeitrhythmus am Chronometer Gottes, 33,5 Jahre zwischen Sonne und Mond. Und was ist nach 33,5 Jahren passiert? Da hat der Fürst der Finsternis das fertiggebracht, was er 33,5 Jahre vorher nicht fertigbringen durfte. Geboren werden hat seine bestimmte Zeit. Also die Zeiten des Mondes, die Moadin, die sind ja abhängig von was? Von seiner Stellung zur Sonne. Stimmt das auch wieder? So. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Jetzt bleiben wir bei dem einen Knäblein, das in der Krippe von Bethlehem geboren wurde. Hat da Gott am Himmel auch ein besonderes Zeichen hingesetzt? Nebst Sonne und Mond noch nicht einen Stern, sondern seinen Stern. Original Chronometer Gottes. Nebenbei, liebe Geschwister, ich habe sehr bedauert, dass der große Komet allein uns so jämmerlich beglückt hat. Warum? 1910 war ich ein Bub von 6 Jahren. Da hat man diesen Kometen Abend für Abend am Westhimmel gesehen. Da brauchte man kein Fernrohr, da musste man fast ein schwarzes Glas anmalen. Ein leuchtender Kopf und ein Schweif, so. Abend für Abend nur ein wenig verschoben. So. 1910. Komet. Darf ja nicht stehen bleiben und diesmal kaum. Die Astronomen haben alles Mögliche unternommen und ich habe den Eindruck hat Gott gesagt, meine Herren, wenn ihr meint, ihr könnt mir dann noch erzählen, wie das alles vor sich geht und wie das entstanden ist, dann serviere ich euch einen ganz billigen Kometen. Könnte unser Gott mal so denken? Gar nicht selten. Gar nicht selten. Übrigens, was die Astronomen groß verkündigt haben zum Voraus. Ein großes Erlebnis vom Sternhimmel. 1973 geschah das auf der Erde etwas mit Israel. 1973, was war das? Was war das? Yom Kippur-Krieg. Ja? Unheimlich für Israel. Da war der Komet Kohoutek. Der wurde von Astronomen schon ein Jahr vorher entdeckt und deshalb verkündet, oh, bis der da ist, ne? Das gibt ein Schauspiel. Gab gar kein Schauspiel. Aber so wie ich durch die Gnade Gottes orientiert sein darf, was nun göttlicherweise diese Dinge bedeuten, als Zeichen, ne? Da wusste ich, das war das Zeichen Gottes. Denn genau als die schlimmsten paar Tage waren, Yom Kippur-Krieg, ne, war der Komet Kohoutek gerade bei der Sonne, bei unserer Sonne, herumgerissen. So. In der Zeit. Und über Nacht, ne, marschierte Israel gegen Kairo nach Süden und gegen Syrien, Damaskus. Ne, so. Und dann ist UNO, stopp, stopp, halt. Ja. Also, ich darf kurz sagen, Sonne, Mond und Sterne, Sonne Zeichen für Gott und Christus. Mond Zeichen für Beherrscher der Finsternis und die Sterne. Und die Sterne, die du sahst, zur Offenbarung 1, bedeuten was? Engel. Die Schrift nennt Sonne, Mond und Sterne das ganze Heer der Himmel. Und vor dem Thron Gottes versammelte himmlische Majestäten, die Gott Götter und Söhne des Höchsten genannt hat. Die werden auch als ganzes Heer der Himmel bezeichnet. Ja, was stimmt jetzt? Sind Sonne, Mond und Sterne gemeint oder sind da Engel und himmlische Fürstentümer und Gewalten gemeint? Ja. Kurz gesagt, der Sternhimmel vor uns als Chronometer Gottes bildet für uns Menschen das Zifferblatt des Originalchronometers. Als Kind mussten wir mal lernen, die Uhr verstehen, zu lesen zu können. Nicht? Ein Säugling hat Freude an einer Uhr, wenn es nur Tick-Tack macht. Nicht? Und jetzt bin ich etwas liebevoll boshaft gegenüber den Frommen. Ne? Die haben noch nicht mal gemerkt, dass da oben Tick-Tack macht. Ne? Also, geschweige denn, sich aus dem Worte Gottes orientieren lassen, für wen und was diese wunderbare Darstellung her Zeichen sind. Was für sie dann? Also, Sterben hat seine bestimmte Zeit. Karfreitag, der Vollmond am Himmel. Bestimmung Gottes heißt, da waren Männer im Stamme Issachar. die hatten Einsicht in die Zeiten, in die Moadim, um zu wissen, was Israel tun sollte in Bezug auf Einhalten der Festordnungen Gottes. Da wussten sie, Passa, Schlachten des Lammes, ist festgelegt von Gott. Im Frühjahr, das heißt, der erste Neumond nach Tag- und Nachtgleiche muss beachtet werden. Der erste Neumond. Und dann sollt ihr von dem Neumond 14 Tage zählen. Und dann ist Passa. Ja, was ist dann 14 Tage nach Neumond am Himmel? Dann ist Vollmond. Also das Lamm wird geschlachtet, während der Vollmond am Himmel steht. Wo steht dann die Sonne, wenn der Vollmond in der Höhepunkt erreicht hat, um Mitternacht? Hat die Sonne den Tiefpunkt erreicht für jeden Beobachter auf der Erde. Aha. Was passiert? Die Sonne weiß ihren Untergang. Weiß Jesus Christus, die wahrhaftige Sonne, dass er sterben muss, von der Bildfläche dieser Erde verschwinden muss? Um wessen Willen? Um der Ordnung des Ganges des Mondes, des Beherrschers der Finsternis. Wusste Jesus, dass er sterben muss? Und dass er sich begraben lassen muss? Und dass er seine Seele ausschütten lassen muss in den Tod? Weiß jetzt diese Sonne um seinen Untergang? Aha. Steht der Vollmond am Himmel und noch etwas? Noch eine Bestimmung? 4 Tage am 10. Tag ab Neumond hatten sie das Lamm oder die Lämmer bereit zu stillen. 4 Tage. Und vor Gott sind 4 Tage, 4 Gottestage sind für uns wie lang? 4000 Jahre. Wie viele Gottestage sind denn vom Fall Adams bis Jesus Christus vergangen? 4000 Jahre, 4 Tage Gottes. Da hat Gott schon damals das Lamm bereitgestellt. Stimmt's? Also gar von Grundlegung der Welt an. Aha. Sterben hat seine Zeit und jetzt handelt es sich für uns um den Sterbensweg unseres wunderbaren Herrn nach zu seiner Zeit. Allgemeiner Zeitbegriff, durch die Sonne festgehalten. Ja bitte, was ist denn passiert? Zur 6. Stunde, als die Sonne, Christ, Jesus hängt am Holz, um die 6. Stunde, es war Mittag, hoher Mittag. Da ist die Sonne erhöht, Maximum Höhepunkt, dort über Israel. Und was geschieht? Jetzt verfinstert sich die Sonne. Für 3 Stunden hängt Jesus am Kreuz. Stimmt das mit dem, was auf Golgatha geschehen ist, überein? Ist das Licht der Welt namens Jesus Christus total vom Beherrschen der Finsternis schachmatt gesetzt worden? Nach dem Menschen. Das Licht der Welt, Jesus Christus, am Fluchholz hängen, zur Sünde der Welt sich machen lassen. Was macht der Vater? Sein Zeichen muss doch stimmen mit dem, was da unten mit ihm geht. Ne? So stimmen die Dinge überein. Ne? Lässt Gott das Zeichen seines Sohnes verfinstern. Und da hat ein Schlauer oder einige Astronomen gesagt, halt, da rechnen wir nach, können wir nachrechnen, wann Golgatha war. Darf ich wieder ein wenig lächeln? Da sie sich für weise hielten, sind sie zu nahen geworden, Fachleute sogar. Aber wenn eine Sonnenfinsternis über Jerusalem war, ne? Totale. Wer weiß, warum man hier lächeln darf? Ganz bescheiden lächeln darf. Die sind so gescheit, können das berechnen. Man Sonnenfinsternisse waren zu beliebigen Zeiten an beliebigem Ort. Wo stand der Mond, in welcher Phase, als Christus verurteilt wurde und ans Kreuz gehängt wurde? Wo stand der Mond? In welcher Phase? Vollmond. Aha, kann da eine Sonnenfinsternis stattfinden? Ausgerechnet die Stellung zwischen Sonne und Mond, wo eine Mondfinsternis überhaupt nicht möglich ist. Und eine Sonnenfinsternis überhaupt nicht möglich ist. Eine Sonnenfinsternis ist nur dann möglich, Mann, bei Neumond, wenn der Mond sich zwischen die Erde und die Sonnenscheibe schiebt und seine Kuh, die Gestalt des Mondes, gerade die Sonne zudeckt. Dann ist Neumond. Je näher der Mond zur Sonne kommt, umso kleiner wird er. Das stimmt nicht nur hier bei diesen beiden, ne? Dem Sohne Gottes und seinem Gegner. Das stimmt in jedem großen Büro und überall beim Militär. Ne? Wenn der Inhaber des Geschäftes erscheint, dann ist der Bürochef nicht mehr so groß, wie wenn der Bürochef abwesend ist. Ne? Aha. Aber je mehr er sich entfernt wieder, der Mond von der Sonne, umso größer wird er. Und jetzt? Ihr sollt den ans Holz gehängten gewisslich spätestens beim Untergang der Sonne vom Kreuz, vom Fluchholz herabholen und mit Steinen bedecken oder begraben. Geschah das auch? Als Josef von Arimathea die Genehmigung hatte von Pilatus und er den Leib Jesu Christi herunterholen durfte und er herunterholte, ging die Sonne im Westen blutrot unter. Während im gleichen Augenblick im Osten der Vollmond blutrot aufsteigt. Die Sonne sinkt immer tiefer und der Mond immer höher und der Vollmond beherrscht Punkt Mitternacht die ganze Situation. Und die Sonne hat den Tiefpunkt erreicht für jeden Beobachter im ganzen Erdenrund. Stimmt es vielleicht wieder einmal in einer ganz anderen, wunderbaren Weise, wenn wir jetzt wieder einmal an Psalm 19 kommen? Luther, die Himmel rühmen des ewigen Ehren, bis der Feste verkündet seiner Hände Werk. Und die Elberfelder, wie übersetzt sie? Die Himmel, ne? Wie heißt die Elber? Ja?
Die Himmel erzählen die
Herrlichkeit Gottes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und Hebräisch heißt das direkt. Die Himmel sind die Bibliothek. Die Bücherei. Bibliothek. Die Inventaraufnahme der Herrlichkeit Gottes. Die Himmel. Merken wir, auf welchem Wege so etwas auch für uns möglich wäre, da etwas verstehen lernen zu können. Wenn wir allem glauben, was da in der Bibel steht. Und ich weiß noch gut, nachdem ich 20 Jahre alt ungefähr war, als ich zum Glauben kommen durfte, und begann die Bibel zu lesen. Ja. Da war ein Wissensdurst bei mir eingekehrt, sodass ich, waren schon die Hälfte oder mehr meiner Kinder da, ich wohnte eine Viertelstunde mit einer Vorortbahn außerhalb von Zürich, damals fuhr man über Mittag auch noch nach Hause zum Mittagessen und wieder ins Geschäft, also viermal eine Viertelstunde gibt eine Stunde pro Tag, lernte ich in dieser Außenbahn zuerst Griechisch. Also es gibt ja feine Schriften, um selbstständig Griechisch zu lernen. Und nach 3 Jahren dachte ich, das genügt jetzt. Ich will ja keine Vorträge in Griechisch halten, sondern ich will nur das Neue Testament in Griechisch selber lesen können, prüfen können. Dann habe ich gedacht, ja warum? Warum nicht noch Hebräisch? Gut, gesagt, getan. 3 weitere Jahre habe ich Hebräisch studiert in der Vorortbahn und hat mir auch genügt. Und so sind die Begriffe dann bei mir gewachsen. Ihr seht, Bibel gläubig geworden, Wir haben Jesus lieb gewonnen, sein Wort. Eines Tages stehe ich vom Glasbücherschrank meines Onkels, der hat alle möglichen Schriften da gehabt, unter anderem von Anthroposophen und Theosophen und ein Schriftchen. Ich greife das mal auf. Ich war gerade noch ein Säugling in Christo, vielleicht ein halbes Jahr, und ja, greife sowas raus und gucke da rein, und dann schreiben die, ja, Jesus gekreuzigt, aber begraben, und Auferstehung ist natürlich so und so zu verstehen, also ganz anders als die Bibel sagt und so weiter und so weiter. Wisst ihr, was das von mir, den Säugling in Christo, einen Eindruck gemacht hat? Ich habe das Büchlein zugeklappt und wieder an den Ort gesteckt und wusste, Herr, herrlich, dein Wort ist die Wahrheit. Wusste ganz klar, ganz klar. Ja, und dann, als ich merkte, was sagt die Bibel, alles wieder Sonne, Mond und Sterne? Oh, da habe ich noch Astronomie studiert. Und was gibt es noch alles zu studieren? Ja. Dann habe ich immer wieder geträumt, in Abständen von 2-3 Monaten oder einem halben Jahr oder einem Jahr. Stellt euch vor, da war ich schon verheiratet, waren schon Kinder da, und immer wieder habe ich geträumt, ah, wunderbar, ich kann noch einmal an die Hochschule, um zu studieren. Wisst ihr warum? Ja. Weil ich wusste, ein gläubiger Mensch kann nicht genug wissen, weil er all sein Wissen zur Ehre seines himmlischen Vaters und des Herrn Jesus Christus, durch den ja der himmlische Vater alles geschaffen hat. Mit allen Herrlichkeiten in dieser Schöpfung. Ja. Umso mehr kann ich ihn anbeten, und dieses Lied, das wir da singen durften, und dann noch die 2 letzten Verse kommen auch noch. Also wir sind jetzt bei geboren werden und bei sterben und sind bei unserem Herrn angekommen. Ganz gewaltig, tragisch, bis um ihn und was er alles. Und die Sonne wird sich verfinstern am Mittag. Hat's gestimmt? Auf Golgatha. Und so weiter. Sterben. Zählst du die Monde, die sie erfüllen, in Bezug auf Zeugung und Schwangerschaft, aber auch zählst du die Monde, die sie erfüllen, bis sie sterben? Da haben wir ein ergreifendes Wort in Bezug auf Sterben. 1. Samuel 4, Vers 20. Da ist eine Schwiegertochter des Eli, als die hörte, die Bundeslade ist unter die Philister gekommen, und mein Schwiegervater ist umgekommen, und mein Mann ist umgekommen, und so weiter. Und da war sie schwanger, und natürlich bei dem Schreck kamen Wehen, und dann heißt es wieder, zur Zeit, da sie gebar, da starb sie auch. Aber die Hebamme sagt, sei glücklich, der Sohn lebt. Also zur Zeit des Sterbens, alles seine bestimmte Zeit. Jetzt abschließend für heute Abend, also dass wir haben es streng, diese Abende, die vor uns liegen. Pflanzen hat seine bestimmte Zeit, seine Zeit, und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Und jetzt gucke ich auf die Uhr, 9.15 Uhr an unserem Chronometer, den der Mensch eingestellt hat. Denn am Himmel, am Originalchronometer, ist erst 7:45. Erst 7:45. Aber ich mache es jetzt kurz. Höchstens noch 10 Minuten, 5 oder 10 Minuten. Ich beginne mit Pflanzen. Wir haben schon das erste Wort angeführt. 1. Mose 2, Vers 8. Und Gott pflanzte einen Garten in Eden. Wunderbar. Und setzte da hinein den Menschen, den er geschaffen hatte. Also was für eine Umgebung hat unser Gott für die Beste gedacht oder vorgesehen? Für das Geschöpf, das als einziges in seinem Bilde, in seinem Gleichnis geschaffen worden ist, für den Menschen. Was für eine Umgebung. Einen Garten. Wer gestern Abend hier war, ja, also ich habe mir einen Maulkorb anlegen müssen gestern Abend, als Bruder Jaffin vom Garten da gesprochen hat, und vom Grab im Garten und so weiter. Ja. Thema: Die Gärten Gottes, ein oder zwei Kassetten. Ergreifend wunderbar. Gott pflanzte einen Garten, nehmen wir gerade mal das Maximum von einem Garten Gottes. So wie viele Brüder es sich denken, es wird nicht so geschrieben, aber sehr naheliegend. Paulus: Ich kenne einen Menschen vor 14 Jahren. Was ist denn passiert? Ob er dem Leibe nach dabei, sein Leib dabei war oder nicht, weiß ich nicht. Also das war der Paulus selber. Wahrscheinlich, als sie ihn aus einer Stadt geschleift haben und dann gesteinigt und als tot haben liegen lassen. Da hat Gott ihn dem Geist und der Seele nach wohin versetzt? In das Originalparadies Gottes, welches nicht von dieser Schöpfung ist. In den dritten Himmel, sagt er einerseits, und ins Paradies. Und kann nur einschreiben: Was ich da hörte und sah, kann der Mensch nicht einmal sagen, aussprechen. Unaussprechliche Herrlichkeit habe ich da wahrgenommen. Also wo war er hinversetzt? Ins Originalparadies Gottes. Und das Paradieslein da auf der Erde, zuerst für Adam und Eva, das war nur ein Schatten. Es gibt auch ein himmlisches Paradies in dieser Schöpfung. Also, Gott pflanzte einen Garten. Also, besonders, als Bruder Jaffin dann sagte, Maria Magdalena meinte, es sei der Gärtner. Da sage ich, also eine bessere Meinung hätte sie von diesem Mann da gar nicht haben können. Wirklich der Gärtner. Der Gärtner. Pflanzt. Ich gucke mir ein Blümchen an, vier Blumenblättchen, ganz klein, dazwischen vier Staubfäden und das noch und das noch, der Stiel, das Wurzelchen, die Blättchen, was? Genügt. Wenn ich dies Wunder fassen will, schon da bleibt mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, selbst dass Gottes Lieb unendlich ist. Nicht eine wichtige Feststellung oder Zeugnis der Abend. Wir haben unter anderem gegen den Schluss noch gelesen, 5 und 26. Punkt. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Da ist es wichtig zu sagen, Überschrift hier, unter dem Himmel, das heißt, in dieser gegenwärtigen Schöpfung, da stimmt. Aber, wie ist mit der neuen Schöpfung, wann hört da die Liebe auf? Wann hört der Glaube auf? Wann hört die Hoffnung auf? Wann hört die Liebe auf? Und wer ist die größte von diesen dreien, die nicht vergehen? Zum Glück die Liebe. Warum? Denn die Liebe, die glaubt alles und hofft alles. Und alles, was die Liebe hofft, lässt nicht zuschanden werden. Ja, und wie viel hofft denn die Liebe? Alles für alle, also wer wird da zuschanden? Unter Gott am wenigsten nicht zuschanden. In seiner Liebe. Also, solche Klarstellungen. Während Gott diesen ersten Garten für den ersten Menschen pflanzte, pflanzte Noah einen Weinberg. Und pflanzte dann Abraham eine Terebinte, eine Tamariske und so weiter. Und jetzt kommt ein eigenartiges Wort. Matthäus 15, Vers 13. Jetzt genau hören. Jede Pflanze, die Gott nicht gepflanzt hat, sagt Jesus den Juden in dem Zusammenhang, wo sie ihm durch die nicht die Blume durch eine Blume, sondern durch eine stachliche Distel, sagen, wir, Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer, Pharisäer, wir haben Abraham zum Vater. Was heißt das? Bei dir weiß man ja nicht, wer dein Vater ist. Wie antwortet Jesus? Auch entsprechend. Ihr seid vom Teufel euren Vater inspiriert. Oh. Und jetzt jede Pflanze, die Gott nicht gepflanzt hat. Hast du aufgeschlagen, die Stille?
Ja,
15, 13.
Ja. Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet worden.
Aha. Da haben wir schon beides. Gepflanzen und ausreißen. Da hat ein Ausleger, ein berühmter Ausleger, nicht genau genug gelesen wieder und trägt vor, diese Schrift gelesen so, und fährt weiter jetzt mit seiner Auslegung. Ja, dann hat der Teufel ja auch Pflanzen geschaffen. Nicht nur Gott. So. Und was sagen wir dazu? Ich habe schon gesagt, ne? Furchtbare Auslegung. Paulus schreibt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ist es, der das Wachstum gibt. Ja. Hat Jesus gesagt, der himmlische Vater, es gibt Pflanzen, die der himmlische Vater nicht geschaffen hat. Hat Jesus das gesagt? Sondern was hat er gesagt? Nicht gepflanzt hat. Ich kann ja nur was pflanzen, was von Gott schon als Pflanze vor mir liegt, in meine Hände gelegt ist. Ist jetzt klar? Ja. Also der Satan, kann der Satan eine Pflanze nehmen oder nur einen Samen einer gewissen Pflanze, unheimliches Unkraut, und kann den Samen zwischen den Weizen werfen? Kann der Satan so etwas? Oder wie kannst du noch sowas fragen? Ne? Ja. Wurden dann dieses Unkraut auch ausgerissen? Aber leider erst wann? Erst zur Zeit der Ernte? Beides miteinander? Und liebe Geschwister, so ist es heute. Unkraut lässt Gott wie den Weizen in eine letzte Ausreife, zu einer letzten Ausreife kommen. Und wir sind heute in Bezug auf satanische Inspiration und dämonische Inspiration und von jeder Art von finsternismäßiger Inspiration sind wir hier am Ende dieses Zeitalters, denn sagt Jesus, lasst beides wachsen, ausreifen bis zur Ernte, und dann wird beides gleichzeitig geschnitten und dann wird sortiert. Eines ins Feuer und das andere in die Scheune. Heute ist es soweit, dann sagt er, die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Und wir wissen heute in schrecklichen Feststellungen, wie weit diese Ausreife der Macht der Finsternis schon gekommen ist. Ja. Ich sehe jetzt, es sind 2 Minuten vor 1:30. Jetzt kommt mein Zähmann, das heißt der Zeitpunkt, wo ich sage, Halleluja, Amen, noch 2 Minuten. Pflanzen, also die wunderbare Verheißung, nehmen wir mal Jeremia 31, 28, für heute in Israel. Ja. Und es wird geschehen, wie ich über sie, die Söhne Israels, gewacht habe, um auszureißen und abzubrechen, und niederzureißen und zu zerstören und zu verderben. Also werde ich, und jetzt dürfen wir hinzufügen, heute, also werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen. Konnte jemand damals vor 2000 Jahren Gott hindern, Jerusalem zu zerstören, den Tempel zu zerstören und Israel aus dem Lande herauszureißen und unter die Nationen zu verwerfen oder zu zerstreuen? Auch die innigsten Gebete der Gläubigen an Christus nicht. Niemand und nicht. Wer kann heute Gott daran hindern, den Staat Israel, dem Staat Israel noch alle Verheißung erleben zu lassen, bitte, noch vor der großen Drangsal Wunderdinge über Nacht? Damals geschah das Niederreißen und Zerstören und so weiter. Militärisch durch die damalige Weltmacht Rom des Westens. Dürfen wir nicht verwundert sein oder falsche Beurteilung ansetzen? Heute, wo Gott Israel wieder pflanzt und baut, geht das auch wieder militärisch vorwärts. Und zwar, jetzt schließe ich, Weltreich im Osten Babel, um Israels Willen babylonische Gefangenschaft, westlicher Meder Perser, um Israel wieder zurückzuführen, Tempel wieder zu bauen, Jerusalem wieder zu bauen, zwei Weltreiche östlich von Israel, dann kommt das erste weiter westlich, das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen und seinen Nachfolgern. Da hat Gott die griechische Sprache zur Weltsprache werden lassen, um des Evangeliums willen. Und ein letzter Nachfolger von Alexander dem Großen stellte das Modell für den jetzt schon lebenden Antichristen. Damals namens Antiochus Epiphanes, der sich damals in den Tempel gesetzt hat und sich als Grieche erklären ließ, er sei Gott. Und viele Juden ihm gefolgt sind. Nach Griechenland kommt Rom, wieder noch westlicher. Augustus, römischer Kaiser war, Weltgeschichte, sandte Gott, war die Zeit erfüllt, dass er seinen Sohn sandte. Heilsgeschichte. Das war Gott ein Guss, geht ineinander. Rom geht unter, politisch, militärisch, ein Weltreich zum ersten Mal globalen Umfangs, Commonwealth der Engländer, entsteht. Größte Bibelgesellschaften, Missionsgesellschaften der Engländer. Bis der Sozialismus aufkam nach dem Ersten Weltkrieg, dann war es aus. Obwohl Gott ihnen 1917 militärisch, es gab militärisch in Jerusalem einzuziehen, um dem Islam Jerusalem endgültig wegzunehmen, den Herrschaft des Islam, England, Balfour-Deklaration, weiter, England zweimal versagt, 1917 mit der Balfour-Deklaration nicht durchgeführt, Zweiter Weltkrieg seit Adolf Hitler und 1947 UNO, jetzt nicht nur in Genf, wie damals Völkerbund, sondern UNO Völkerzusammenkunft in New York. Aber jetzt die Engländer sofort den Juden nach der Hitlerzeit den Staat geschafft? Nein, sie machen das Gegenteil. Was macht Gott? Weiter westlich als England liegt nun nur noch USA. Und dieses letzte Weltreich hat Gott bestimmt, um dem gegenwärtigen Staat Israel dafür zu sorgen und wenn nötig militärisch dafür zu sorgen, dass Israel alles noch bekommt an Wunder, unglaublichen Wunderdingen. Zustände zum Verwechseln mit denen vom tausendjährigen Reich vor der großen Drangsal. Wie ich darüber wachte, niederzureißen, auszureißen, zu zerstören, also wache ich darüber, zu pflanzen und zu bauen. Wir dürfen uns froh darauf verlassen. Soweit. Danke.
Fortgang auf Kassette 2.